Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
In der heutigen Podcast-Folge geht es zum Thema «Haben klassische Lehrmittel ausdient oder sind sie auf dem absteigenden Ast?» Dazu habe ich einen spannenden Gesprächspartner mir gegenüber. David, wer bist du?
Ja, es freut mich sehr, dass ich in deiner Podcast-Folge mit zu dem Thema mit dir diskutieren darf. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Mein Name ist David Halsam. Ich bin von Haus aus Sek-Lehrer, Oberstufenlehrperson und habe eigentlich 22 Jahre lang praktisch lehrmittelfrei unterrichtet. Was lehrmittelfrei heisst, da kommen wir ja nachher sicher noch drauf, um das ein bisschen zu klären. Momentan arbeite ich an der Pädagogischen Hochschule Graubünden und habe dort unter anderem den CAS-Lehrmittelautorin unter meiner Verantwortung.
Das klingt aber im ersten Moment ja ein bisschen schizophren, dass du ohne Lehrmittel hauptsächlich unterrichtet hast und jetzt einen Lehrmittelautor-Lehrgang leitest.
Ja, das ist durchaus ein bisschen eine spezielle Situation, wobei sie hat auch gewisse Logik. Ich habe ja als Lehrperson nicht komplett lehrmittelfrei geschafft. Das heisst, ich habe mir meine Lehrmittel wie selber zusammengestellt. Ich habe mir überlegt, mit welchen Aufgabenstellungen dass ich meine Lernenden möchte beschäftigen. Habe die immer auf den Lehrplan, früher noch den Lehrplan vom Kanton Graubünden, jetzt auf den Lehrplan 21 abgestimmt. Und eigentlich ist das auch die Aufgabe von einem Lehrmittelautor, Autorin, aufgrund von Kompetenzen, aufgrund von einem Framework, das man vorfindet, gute Lernaufgaben zu entwickeln.
Vielleicht zuerst mal ganz basic Fragen. Erste Frage, was ist ein Lehrmittel eigentlich und für was soll es denn sein?
Also ich finde schon, ein Wort Lehrmittel stört mich eigentlich schon das erste von den beiden Wörtern. Es ist die Betonung auf Lehr, das war früher auch so okay gewesen. Mittlerweile hätte ich eigentlich lieber, dass man von Lernmittel reden würde. Und dann ist es eigentlich das, was sagt, ein Mittel, das das Lernen unterstützt. Und die haben durchaus eine grosse Berechtigung und ist ein wichtiges Element, auch in einem zeitgemäßen Unterricht. Aber ich glaube, dass sich die Rolle verändert und dass vor allem auch die Ansprüche an Lehrmittel durchaus andere sein müssen, als man sie klassisch kennt.
Also, was für Ansprüche hat man denn heute an ein Lernmittel?
In erster Linie, glaube ich, ist der Shift vom Wissensvermitteln zum Denken anregen. Wobei natürlich, das ist jetzt ein sehr grosses Wort, Wissen braucht man immer noch. Ich gehöre gar nicht zu denen, die sagen, in einer Kompetenzorientierung braucht man noch kein Wissen mehr, überhaupt nicht. Aber die Wissensvermittlung im klassischen Sinn, die kann auch anders passieren. Also ein Lernmittel sollte für mich vor allem die Lernenden zum Denken, zum Kollaborieren, zum Miteinander, Problemlösen anregen.
Also für mich hat es halt hier auch in der Digitalität einfach schon mal Kompetenz, dass zum Teil das Mittel ja ein Audio oder ein Video kann sein, wo dann eben nicht über die Lehrperson mit dem Lernmittel, wo man druckt, muss passieren. Also es ist weh, wo du das Wissen her hast, das ist viel breiter gefächert heute.
Absolut. Und da ist vor allem, du hast es vorher angesprochen, das Internet natürlich ein grosser Gamechanger gewesen. Also in der Art und Weise, wie ich meinen eigenen Unterricht aufbereitet habe für meine Lernsettings, gibt es ein ganz markantes Datum, wo wir davor und danach nicht mehr das gleiche waren. Bevor wir bei uns im Schulhaus, ich bin nicht mal mehr sicher, ich glaube 2006 WLAN eingeführt haben, habe ich meine Lehrmittel, meine selber gemachten, so gestaltet, dass sie Wissensbeiträge drin hatten und Denkaufgaben zu diesen Wissensbeiträgen. Aber Kinder haben ja keine andere Alternative gehabt, um zum Wissen zu kommen, wenn man es nicht ihnen quasi in gedruckter Form vorgelegt hat. Und ab dem Moment, wo bei uns in der Schule das WLAN verfügbar war, ist das so wie ein Befreiungsschlag gewesen. Jetzt hat man das ganze Web als Wissensbasis zur Verfügung. Man braucht aber gute Denkaufgaben und gute Strategien, um sich dort bedienen zu können. Also ab dem Moment hat sich meine eigene Unterrichtsentwicklungsgeschichte eigentlich mehr richtig Forscheraufträge entwickelt.
Jetzt, wenn ich aber in die klassischen Lehrmittel hineinschaue, die zum Beispiel obligatorisch sind von Kantonen, auch da ist ein Aufbrechen bei uns im Kanton St. Gallen, haben sich jetzt zum Beispiel Gemeinden müssen zusammenschliessen zu so Kontingenten, wo sie dann einkaufen und der Kanton St. Gallen gibt einfach noch Empfehlungen ab. Viele halten sich natürlich jetzt traditionellerweise die ersten paar Jahre sicher noch an den klassischen von vorher. Gewisse Kantone haben dann obligatorische. Aber wenn du von diesen Lehrmitteln ausgehst, ist eigentlich das Wissens der Wissensteil auch immer noch ein bisschen drin. Also ich finde, dort sind wir noch nicht so weit, dass man sagen kann, es sind mehr Denkaufgaben und den Rest finden wir sonst irgendwo. Oder vor allem auf der unteren Stufe ist da noch eher drin und je älter das wirst, desto mehr ist ja dort ein Change schon am Laufen, finde ich. Oder wie siehst du das?
Also das Alter, das du ansprichst, ist auf jeden Fall ein relevanter Punkt. Ich war Oberstufenlehrperson und da kommen die Kinder eigentlich mit ganz vielen Skills. Der Herr, da wird in der Primarschule weitestgehend einen sehr guten Job gemacht. Und wir haben auf der Oberstufe sehr spannende Themen und Kinder, die lesen und schreiben und recherchieren können. Und da kann man natürlich von anderen Voraussetzungen reden, als wenn es darum geht, in einer ersten, zweiten Klasse oder grundsätzlich in der Primarstufe die Grundlagen zu legen. Und ich würde ja auch nicht behaupten, dass man überhaupt kein Lehrmittel mehr braucht. Aber die ganzen gedruckten Lehrmittel mit ihren recht langen Zyklen sind vor allem einfach dann, wenn es um relevante, um zeitgemäße Themenstellungen geht. Vielleicht auch im Sinn von, was für eine Pädagogik verwenden wir drin. Also wie nicht bloß was sind die Inhalte, sondern auch wie wird es aufbereitet, was für Aufgabenstellungen hat es drin, sind die einfach doch sehr, sehr langatmig. Und dort fragt sich tatsächlich, ob sich nicht in der heutigen Zeit eine andere Form als das gedruckte Buch könnte durchsetzen.
Da gibt es ja eine Parallelentwicklung zum klassischen Lehrmittelmarkt, wie zum Beispiel Seduki oder andere Plattformen, wo du kannst für wenig Geld irgendwelche Sachen abladen. Und dort haben wir leider zum Glück, wie auch immer, auf Situation bezogen, die Tatsache, dass es wieder im PDF ist und dass man es dann wieder ausdruckt. Das ist ja eigentlich für mich kein Schritt weiterentwickeln, sondern einen Schritt parallel entwickeln zu dem, was wir schon haben, oder? Also wie siehst du das? Ich sehe die Vorteile eindeutig, weil es kann jede Lehrperson etwas dazu beitragen oder auch Leute, die quasi nicht beim Lehrmittelverlag arbeiten. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann wieder das PDF hast oder das gedruckte Buch, das ist dann für mich Hans was Heiles, das ist dann für mich wieder genau das Gleiche.
Ja, das ist höchstens digitalisiert, 0 und 1 statt Zellulose.
Ja, aber zu der Digitalität gehört für mich halt wirklich noch verschiedene Quellen brauchen, Quellen vergleichen etc. drin. Und ich glaube, dort haben wir schon noch einen Weg geführt, auch auf dem klassischen Lehrmittelmarkt, wo dann erweitert mit digitalen Medien natürlich angereichert werden, dass wir dort noch zum Teil ein bisschen zeitgemässere oder zukunftsgerichtete Lernaufgaben drin haben.
Unbedingt. Und dort, glaube ich, gibt es schon eine Unterscheidung, wo wir vielleicht jetzt auch noch in die genauer in den Detail her schauen. Nicht alle Stufen funktionieren gleich, wie ich schon versucht habe auszuführen. Je weiter oben, desto weniger relevant werden die Lehrmittel, habe ich ein subjektives Gefühl. Und es gibt auch noch eine Unterscheidung in Bezug auf die Fächer. Also Geschichte, Geografie zum Beispiel oder jetzt auch Deutsch in einer Oberstufe sind Fächer, wo man in meinen Augen sehr gut explorativ dahinter gehen kann, auch Natur und Technik, wohingegen in der Mathe oder im Fremdsprachenerwerb oder auch in sonst Grundlagenfächer wahrscheinlich weiterhin die Lehrmittel eine solide Rolle spielen und auch nötig sind, weil die Lehrpersonen sonst einfach nicht in der Lage sind, das in der richtigen Qualität mit einem vernünftigen Zeitaufwand herzustellen.
Also du kannst ja auch nicht verlangen, dass Lehrpersonen ihren Unterricht total von Grund auf, also zusammenschustern musst du dann sowieso, ob jetzt klassisch unterrichtet oder mit offenen Formen oder einer Mischform. Aber die Lehrmittel müssen auch von einer Schulgemeinde gezahlt und gestellt werden, weil sonst hast du keine Chance, um in einer Primarschule die ganzen 11 oder 12 Fächer, die Süpfing hat, abzudecken, oder?
Auf jeden Fall, ein Stück weit haben die Lehrmittel auch noch die Aufgabe von einer Qualitätssicherung, dass auch unterschiedliche Lehrpersonen mit vergleichbaren Texten, mit vergleichbaren Aufgabenstellungen auf einem vergleichbaren Anspruchsniveau arbeiten. Und dort sind ja darum auch Profis dahinter, die die entwickeln. In meinen Augen wäre es einfach sehr zielführend, wenn vor allem jetzt in höheren Schulstufen, und da rede ich jetzt explizit von, sagen wir mal, obere Mittelstufe oder bewusst auch von der Oberstufe als solches.
Sek 2 nehme ich auch.
Ja, und weiter rauf sowieso, ja. Dass dort dann einfach Kinder länger, je mehr mit echten Situationen konfrontiert werden. Das Leben hat für sie später keine Lehrmittel mehr parat. Und wenn sie Aufgabenstellungen kommen, die möglichst viel Lebensweltbezug haben, wie man dem so schön sagt, und sie mit dem, was sie frei verfügbar findet, eben alle Sachen, die man im Internet hat, mit Foren, mit Wikipedia, mit all diesen Sachen, gemeinsam, kooperativ, gute Lösungen für die Fragestellungen findet und nicht einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen simpel, ein Lehrmittel durchschaffen. Dann habe ich das Gefühl, ist das einfach viel, viel näher an dem, wo das Leben ihnen nachher eine Aufgabe zur Verfügung stellt. Und wenn wir in der Schule dazu beitragen können, dass sie in so einer Art von Arbeiten sich selber mit Fragestellungen auseinandersetzen, sich selber vertieft in irgendeiner Materie in einer gewissen Maße eine Expertise anzeigen, dann haben wir sie gewaltig dabei unterstützt. Da braucht es aber ganz neue Skills dazu. Zum Beispiel ist das Web ja nicht frei von Fake News, wie wir alle wissen. Das heisst also, eine von den Grundkompetenzen, wenn die klassische Verlage eine weniger wichtige Rolle spielt, heisst kritisches Denken.
Ich habe hier eine ganz grosse Zwischenbemerkung, aber die ich finde, also weißt du, auch wenn du jetzt quasi, sie dürfen die ganzen Quellen aus dem Netz brauchen, gehen wir davon aus, es sind jetzt mal gute Quellen, oder ob sie dann das Lehrmittel haben und die Lehrperson mit ihnen zusammen mit dem Lehrmittel arbeitet, ob jetzt in einer geschlossenen oder offenen Situation. Für mich hat beides das gleiche Problem drin, nämlich das eine ist Vorgehen von oben von Erwachsenen und das andere ist irgendetwas im Netz und das Leben findet draußen statt. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, gehen die Leute befragen und dann könnt ihr schon noch das Internet beiziehen zu dem Thema, wenn es irgendwie möglich ist. Oder gang voraus, geh den Mathe-Unterricht machen, also wenn du die Fläche berechnest, hast, du nochmal den Fußballplatz berechnen. Also auch da fehlt mir häufig denn der Transfer gegen raus ist auf dem Blatt oder der Transfer gegen raus ist auf Wikipedia oder auf die Sendung mit der Maus. Da fehlt mir dann, also es ist wieder alles auf das viereckige Kästchen bezogen und ich würde sagen, wie sein muss das andere nicht ausschliessen, aber das andere muss man bewusst pflegen, damit man sich nicht im digitalen Gocken verstecken kann.
Unbedingt. Wir sind vielleicht jetzt einfach auf der Digitalität auf den Pfad gekommen. Und meine Kernaussage ist ja, dass eigentlich das Internet wie in einem gewissen Maß Lehrmittel nicht obsolet macht, aber nicht mehr gleich wichtig macht, weil der Wissensteil jetzt frei verfügbar
genau
auf den Gerät ist. Was aber nicht heisst, dass man nicht unbedingt zu einem Kind voraus Übernachtungen machen, führen, das volle Leben. Aber auch das Internet ist schon wie ein Teil vom vollen Leben. Und,
vor allem etwas im Lebensweltbezug von den Kindern und Jugendlichen, das vergessen wir immer. Es gibt Pädagoginnen und Pädagogen, du kennst die auch, die sagen, Technik und so, möglichst lang nicht, aber es ist einfach Fakt, dass uns das alles umgibt, oder? Auch von künstlicher Intelligenz, wir können uns auch im Privaten, also im Beruflichen, nicht vor dem verschliessen und darum finde ich, muss das auch dazu gehören, also da bin ich ganz bei dir.
Unbedingt, wenn du gerade das Stichwort künstliche Intelligenz ins Feld führst, das ist natürlich auch für Lehrpersonen. Abgesehen davon, dass es auch noch gewisse Risiken hat, wo man vielleicht nachher noch kurz darauf eingehen könnte. Aber einfach mal grundsätzlich, nochmal wie nach dem Internet, der Befreiungsschlag 2. Es war noch nie so gering gewesen, coole Ideen aufzunehmen, coole Ideen zu entwickeln. Entweder als Lehrer für das Kind oder zusammen mit dem Kind oder Kind allein unter der Aufsicht der Lehrpersonen. Wir haben einen gewaltig starken Tutor gekriegt, wo einem uns als Lehrpersonen oder eben Kinder oder uns als ganze Klassengemeinschaft bei allen Herausforderungen eigentlich substanziell gut können unterstützen. Selbstverständlich, wir wissen alle, dass die KI, die hat noch ihre Halluzinationen.
Da wird es ja immer
haben. Und das fordert einem wieder aus, kritisch denken und ist wiederum ein Steilpass dafür, dass es halt trotz allem eine gewisse Grundkompetenz braucht. Die KI-Systeme sind nur so intelligent wie der Nutzer, der davor sitzt. Also
ja,
der limitierende Faktor sitzt nicht hinter dem Gerät, sondern vor dem Gerät. Mhm. Und das bedingt, dass Schule nach wie vor grundsolide Basiskenntnisse muss vermitteln. Aber gerade so im forschenden, projektartigen Unterrichten, wo man halt auch mal mit den Schülern zusammen ein Wagnis eingeht, wo man nicht einfach brav zum siebten Mal das gleiche Lehrmittel durchhechelt, sondern halt von der Klasse eine coole Idee kommt, dass man die halt aufgreift. Und zusammen mit dem Wald vor der Tür, mit dem Internet und mit KI sich einfach auf eine Lernreise begibt. Und dann fallen wir die klassischen Lehrmittel mindestens phasenweise ein bisschen in den Hintergrund.
Das sehe ich ähnlich wie du. Das sehen nicht alle so, das ist mir bewusst. Wir sind aber bewusst ein bisschen im Gespräch, jetzt, um auch ein bisschen an der Grundstruktur zu kratzen. Ich finde, das ist ein bisschen die Aufgabe von unserem Podcast, auch, zum Denken anregen. Was ist denn jetzt eine gute Lernaufgabe, wenn ja die Lehrmittel nicht obsolet, aber weniger wichtig werden?
Also jetzt mal ganz unabhängig von Lehrmitteln oder nicht, und ich gehe auch davon aus, dass in ganz vielen, vor allem auch in den neueren Lehrmitteln, sehr gute Aufgaben drin haben.
Ja, natürlich.
Unabhängig von dem. Für mich macht eine gute Lernaufgabe aus, dass sie Kinder irgendwo an einen Nerv trifft, vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem Kind entwickelt worden ist, also dass sie wirklich eine relevante Fragestellung ist, wo aber eine gewisse Zukunftsrobustheit hat, also wo es Faktoren drin hat, wo Kinder auch in einem Jahr, in zwei Jahren noch etwas davon können profitieren, dass sie Neugier weckt, dass sie lustig macht auf die Welt, auf Problemstellungen, auf gute Lösungen, dass man sie nicht monodirektional auf eine richtige Antwort hin entwickeln oder lösen muss. Für mich eine gute Aufgabe ist schlussendlich ein Plausibilitätsraum. Es ist nicht alles okay, aber es ist nicht richtig oder falsch. Und eine längere, je mehr sind für mich gute Aufgaben solche, die zur Kollaboration anregen. Da habe ich mich auch in den letzten paar Jahren deutlich verändert. Meine Aufgabenstellungen, die ich früher entwickelt habe, sind viel mehr auf das Individualisieren ausgegangen, wo dann bis zur Vereinzelung geführt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, hallo, eigentlich sind wir da, zum zusammen miteinander vorwärts zu kommen. Und darum würde ich mittlerweile sagen, ist Kollaboration eine fundamentale Aufgabe oder fundamentale Funktion von einer Aufgabe.
Natürlich, wie immer, macht es Mischung.
Genau.
Ich tue mich sehr gerne, wenn ich ein Lernarrangement mit den Kindern zusammen entwickle, aus der agilen Didaktik, dazu haben wir schon Erfolg.
Ja, ist spannend. Tue ich mich
sehr auf die Blum'sche Taxonomie stoßen. Das heisst, ich schaue, wir fangen wirklich mit uns Poolen im Sinne von, das habe ich von einer anderen Handarbeitslehre kennengelernt, was es ist. Also wir arbeiten den gleichen Wortschatz miteinander, arbeiten, das ist wirklich sehr basal. Und dann schaue ich quasi, wie kann ich in der Taxonomie die Aufgaben mit den Kindern oder manchmal halt auch von mir vorgehen, je nachdem, in einem halboffenen Setting weitergeben. Weil ich weiss, glaube ich, aus der Forschung, ich kann da nicht mehr genau sagen, woher, halboffene Aufgaben sind die am wirkungsvollsten sind. Weil sie lassen einen gewissen Rahmen, aber gleich musst du innerhalb von dem Rahmen auch viel selber entscheiden. Mhm. Weil wenn es ganz offen ist, sind viele wieder verloren. Das heisst, in der Blum'schen Taxonomie dann auf, dass du wirklich kannst, nicht nur ins Erinnern gehen und ins Anwenden, sondern dass du wirklich dann auch ins Bewerten, Verwerten, Evaluieren rein kannst. Also dass das alles schon drin ist, oder? Ja. Inklusive der Selbst- und der Fremdeinschätzung. Wo ich da aber häufig die Schwierigkeit gesehen, habe ich gerade letztens mit einer Kollegin diskutiert. Sie sagte, ja, weißt du, heute mit dem Kind nur noch Zusammenhänge haben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn es bei dir ja Zusammenhänge sieht, dann lernen sie auch wieder Wissen auswendig. Also du vielleicht siehst du ein bisschen, auf was ich raus will. Also nur wenn du zwei Wissensküchen hast und dann daraus den Zusammenhang hast, und wenn du aber nur den Zusammenhang lernst, dann ist mir lieber, du gehst von den zwei Wissensküchen aus und gehst dann mit den Kindern und den Jugendlichen den Zusammenhang erarbeiten oder sie erarbeiten, dann sicher in den Gruppen oder allein. Weil wenn du wieder nur Zusammenhänge vorkommst, dann ist das auch wieder nur Wissen, oder?
Ja, und Zusammenhang allein ist ja nichts.
Das ist auch wieder Wissen, oder?
Ja, und es hängt ja X mit Y zusammen.
Ja.
Aber das ist wieder eine Frage von der Reihenfolge. Ich habe dort versucht, ab und zu auch die Reihenfolge mal ein bisschen zu variieren. Man kann ja mal das Grundwissen aufbauen und nachher Zusammenhänge suchen. Man kann ein anderes Mal, trifft man eine Fragestellung an, die irgendwo von Kind aufgeworfen wird, die man aufschnappen kann, wo eigentlich von Anfang an Zusammenhänge im Raum stehen. Man kann aber die Zusammenhänge nicht recht verstehen, weil man die einzelnen Komponenten davon nicht kennt. Und dann geht man den umgekehrten Weg und versucht sich all die Wissensbausteine, die eben nötig sind, dass der Zusammenhang schlüssig wird, versucht man sich dann die halt rückwirkend zu erarbeiten. Aber das sind auch wieder so Punkte, die einfach stark aus dem Leben gegriffen sind, sehr nahe bei den Kindern. Und dort habe ich einfach so den Punkt, dass ich glaube, dass viele Lehrmittel die Flexibilität nicht bietet.
Was mir häufig fehlt, ist auch das Fächerverbindende oder die überfachlichen Kompetenzen. Das ist nicht das Gleiche, ja. aber verwandte Themen, wo ich finde, also ich habe jetzt das Thema Wald. Also wir singen Waldlieder, wir machen den Wald im Englisch, wir machen Waldzeichnungen, im NMG ist sowieso klar, im Deutsch machen wir das Thema Nomen zum Wald. Also ich versuche alles zum Thema Wald zu durchdrängen und zu verbinden und gleichzeitig gehen wir im Wald aus den überfachlichen Kompetenzen üben. Und da würde ich mir mehr wünschen, weil ich merke, so, wenn dann Fachleute fürs Französisch, fürs Englisch, für die Mathe etwas entwickelt, sind das sehr gute Sachen, aber unabhängig voneinander. Und ich glaube, da ist eine Stossrichtung, wo die Lernaufgaben auch herangehen in Zukunft, da verbinden.
Genau, du bringst jetzt das Stichwort Wald. Die letzten Projekte, die ich mit meinen Schülern gemacht habe, bevor ich aufgehört habe, Lehrer sein, sind zum Thema Olympiade gegangen, dort mal noch in China, die Winterolympiade, ein gefundenes Fressen so mit Kindern über Ethik, Deutsch, Geschichte, Geografie, Kultur, Sinn und Unsinn von Sportveranstaltungen zu reden. Und da spielt auf einmal Naturlehre, Geschichte, Geografie, Deutsch, Ethik, alles zusammen. Lehrmittel findest du nicht dazu, aber Aufgabenstellungen, wo Kinder packen, wo sie in die Tiefe gehen können, wo man miteinander als Klasse 3-4 Wochen lang, egal in welchem Fachgrad, cool unterwegs sind. Das sind so Sachen, wie ich mir das vorstelle. Nichtsdestotrotz braucht es für Grundlagen nebenher gewisse Lehrmittel.
Natürlich. Ja. Ich tue es manchmal auch gerne umkehren. Also auch wenn du vorher schon etwas kannst oder so, dann lasse ich Kind manchmal Prüfung schreiben für jemand anderen. Mhm. Also ich nenne es dann Prüfung, oder? Und dann siehst du erstens sehr schon mal sehr gut, währenddem sie die Lernaufgaben kreieren, machen sie einfach eins zu eins da, was schon kommt. Oder kannst du sie bewegen oder sie sich selber über etwas auszudenken und schon weiterzukommen. Und ich finde, nur schon aufgrund von dem, wie das entwickelt wird, sehe ich zum Teil mehr, wenn es gelöst wird. Also da finde ich auch noch spannend, wirklich, was du vorher schon gesagt hast, sie im Prozess reinnehmen oder sie einmal die Rolle wechseln zu lassen, ist auch eine Lernmethode, die ich finde, da ist auch eine gute Lernaufgabe.
Ja, sehe ich sehr, wenn du das jetzt so geschildert hast. Und grundsätzlich der partizipative Charakter, den ich auch halt in vielen Lehrmitteln vermisse, es hat zwar überall Gruppenaufträge drin und so weiter, aber so ein richtiges partizipatives Element ist das nicht. Und ich glaube, das ist ein von den Punkten, wo halt einfach die Motivation auch von den Kindern deutlich gestärkt werden kann. Es ist etwas ganz anderes, ob man miteinander als Klassengemeinschaft eben an einem Thema Olympia oder an einem Thema Migration auf den Grund gehen und alle miteinander können Ideen einbringen, nach Lösungen suchen, Ressourcen zur Verfügung stellen oder ob man einfach irgendwie in einem Sachbuch Seite 37 abarbeitet.
Ja, das ist für mich ein spannendes Sprichwort stärken, weil dann kannst du auch nicht nur dein Interesse, sondern vielleicht auch deine Stärken nachgehen, weil ja sonst im Unterricht häufig defizitorientiert ist, im Sinne von, wir müssen noch schauen, man muss üben, weil du es noch nicht hast, weil du die Lernziele noch nicht hast, übertrieben gesagt, glaube ich, ist das ein sehr guter Weg, oder?
Ja, wenn wir gerade das Gegenüberstellen von Schwächen oder Stärken nehmen, ich glaube, es braucht im Unterricht beides, aber auch so in meinen letzten Erfahrungsjahren hat sich sozusagen die Balance zu Stärken verschoben. Es ist nicht so, also das sage ich jetzt ein bisschen plakativ.
Ja, natürlich.
In dem Podcast haben, glaube ich, auch ein paar markante Aussagen Platz. Schwächen dürfen nicht beliebig sein. Kinder sollte man unterstützen dabei, an ihren Schwächen zu arbeiten. Aber das, was einem wirklich als Mensch Freude macht und weiterbringt, sind die eigenen Stärken. Und wenn es uns als Schule gelingt, den Hebel mehr zu stärken, Ressourcen abholen, Ressourcen einbringen, miteinander Freude haben, dass der X das kann und nicht, dass der Y das noch nicht kann, kriegen wir wie eine andere Dynamik in die Schule.
Genau.
Und dann macht es zwischendrin auch wieder mal leiden, dass man an den Defizit umschafft. Aber wenn man immer, ja, du kannst das noch nicht, darum müssen wir das zuerst.
Dann macht das keinen Spass.
Macht keine Freude, nein.
Und auf die Gegenseite muss man dann aber jetzt, müssen wir jetzt auch schauen, dass wenn man von Stärken redet, dass es jetzt nicht in das Amerikanisieren hineindriftet, oder? Everything is great and fantastic. Ah, it's so good. Also so nach dem Motto, die Lernaufgabe ist fantastic und das Lehrmittel ist fantastic und das, was Kinder und Jugendliche damit machen, ist auch fantastic. Also dort sehe ich dann schon auch ein bisschen das Pendel zu fest auf die andere Seite rauszuschlagen, oder? Also Balance ist für mich.
Ja, ein einschlägiges Erlebnis mit einer amerikanischen Software gehabt, wo ich 2009 das erste Mal ein Smartboard ins Schulzimmer bekommen habe, ist da drauf eine amerikanische Software gewesen, die hält es nicht 2 Wochen aus. Great, fantastic, bla bla bla. Also für nichts, riesen Applaus. Lernen muss schon mit Substanz verbunden sein und nicht nur einfach Applaus für alles. Was ich völlig falsche Aussage finde, ist, dass Lernen immer ein bisschen wehtun muss.
Und es ist aber
nein, lernen muss Spaß machen.
Lernen muss fordern. Nein, Lernen muss fordern.
Ja. Und aber fordern mit einer intrinsischen, ich würde sagen mit einer Freude. Spaß ist eben nicht das richtige Wort. Mhm. Aber wenn Kinder gerne in die Schule kommen, weil es ein Ort ist, wo sie mit guten Aufgabenstellungen an coole Sachen dürfen umdenken und dabei weiterkommen und Wertschätzung erfahren. Dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Und da ist einfach wie ein Lehrmittel. Obwohl es vielleicht auch ganz tolle Sachen in Lehrmitteln drin hat, aber einfach a priori, dass man ein Buch aufschlägt, ist irgendwie wie vielleicht einfach auch nicht mehr ganz das, was die heutigen Kinder mit dem guten Gefühl ausrüstet. Vielleicht ist es auch einfach das.
Ich habe auch häufig festgestellt, der Inhalt macht ja die Methode. Das ist so ein bisschen ein Grundsatz von mir. Also wenn ich einen Inhalt auswähle, hast du das. Wenn du aber das Lehrmittel hast, ist die Methode und der Inhalt ja beides vorgegeben. Und wenn ich dort ein bisschen kritisiere, obwohl es sehr, sehr gute wissenschaftliche Ergebnisse hat aus den letzten Jahren, das ist mir absolut bewusst, ist das kooperative Lernen wird für mich ein bisschen zu fest auf dem Silbertablett gedreht. Ich rede nicht von der Kollaboration. Miteinander etwas erarbeiten ist super. Und man muss dann auch dort in so Gruppensettings auch schauen, dass nicht immer die Guten schreiben und die anderen, also die Thematik kennen wir. Aber dass alle jetzt genau mit 5 Minuten darüber nachdenken, dann musst du das zweite austauschen und dann musst du es noch irgendwie präsentieren. Und möglichst haben dann alle noch den gleichen Text auf der Seite sowieso. Dort ist für mich dann eine Methode, die hat auch ihre Berechtigung, aber gerade in einem Unterrichtssetting, wo du heute Jugendliche und Kinder hast, die so eine grosse Differenziertheit bei einer Differenzierung fordert, ist das kooperative Lernen einfach nicht immer die beste Methode. Und die sehe ich in den Lehrmitteln jetzt, aber die drücken für mich schon recht raus zum Teil. Wo ich finde, da müssen wir auch als Lehrpersonen Mut haben, um zu sagen, hey, meine Lerngruppe braucht jetzt das und die andere Lerngruppe kann es genauso machen, wie es dort steht.
Ja, absolut. Ich habe vor ein paar Jahren auch sehr viel Wert auf die kooperativen Lernmethoden, Norm Green, wo die auch alle beschreibt und alle definiert setzt, die haben immer noch einen gewissen Reiz, aber wie du sagst, ich finde sie auch vielfach zu rigid. Wobei gerade so ein Timeboxing kann manchmal schon auch noch sehr kreativitätsfördernd sein. Gerade wenn man so in einer Kreativitätsphase, wo es darum geht, Ideen zu entwickeln, gibt es zwei Varianten, entweder in einer Klasse oder in einer Lerngruppe Raum lassen, das zu entwickeln, oder manchmal auch wirklich durch so ein gewisses Timeboxing, hey Leute, ich gebe euch genau 20 Minuten und dann kommen wir wieder zusammen und schauen, was auch cooles produziert in dieser Zeit, kann so ein bisschen wie eine gedrängte oder eine komprimierte Dynamik auslösen.
Also ich war selber nicht dabei gewesen, aber da macht für mich wieder den Inhalt, Methoden, oder? Also es geht darum, kreative Aufgaben zu finden oder kreative Wege zu finden für eine Fragestellung. Dort hat es seine Berechtigung eindeutig, aber für die Wissensvermittlung finde ich, dort gibt es andere Mittel und Wege, heute, wie du es kannst erarbeiten. Da habe ich vor allem zum Beispiel damit gemeint. Ja. Wie siehst du es denn du? Jetzt haben wir gute Lernaufgaben, wir haben gute Lehrmittel oder etwas, was du mit den Kindern kreierst. Wir reden ja häufig heute vom lebenslangen Lernen. Wie erhalten wir das? Also ich finde, das ist immer so ein hehrer Anspruch, aber ich finde, gewisse Kinder gehen nach 9 Jahren einfach nicht gerne in die Schule. Da kannst du die besten Lernmethoden haben, die du willst, da kannst du die besten Lernmittel haben und die besten Aufgaben drin. Irgendwann genügen jetzt auch einfach mal. Was machen wir mit denen? Also wie können wir die kitzeln, dass sie gleich noch dabei bleiben, was sie sollten machen? Weil wir haben ja als Gesellschaft gewiss noch einen gewissen Anspruch, was sie sollten können. Oder?
Genau durch das, was ich versucht habe, vorher aufzuzeigen, erhoffe ich mir, dass ich in die Richtung meine Schülerinnen und Schüler unterstützen kann. Indem sie eben nicht einfach 3 Jahre lang bei mir in der Oberstufe Bücher durcharbeiten, die sie nachher nie mehr auftun und auch egal, was sie sich später aneignen möchten, ist jetzt nicht unbedingt der erste Schritt, dass sie sich ein passendes Lehrmittel suchen können, sondern dass man sie könnte im wörtlichen Sinn empoweren, ihre eigenen Fragestellungen mit denen in der freien Welt verfügbaren Ressourcen und ihrem Selbstvertrauen, mit ihrer Selbstwirksamkeit, wo sie hoffentlich aufbauen können, indem sie eben auch gehört haben, was sie alles gut machen, was alles klingt, wie toll sie können in einem Projekt zusammenarbeiten und nicht nur, dass sie dort und dort und dort noch Fehler haben und das alles noch nicht können, dass sie mit dem Rüstzeug nachher eigentlich bereit sind, ein Leben lang weiterzulernen. Und wenn in der ersten Phase, wenn sie zur Schule auskommen, dann muss Lernen nicht gerade im Vordergrund steht, volles Verständnis. Sie haben 9 Jahre lang fremdbestimmt mehr oder weniger ihre Tage verbracht. Wenn ich aber meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler wieder mal treffe, nach ein paar Jahren, haben alle, praktisch alle von denen, tolle Weiterbildungen gemacht. Kaum jemand bleibt heute bei einer Grundbildung, die nochmal als Lehrer angefangen hat, stehen und das lebenslange Lernen. Die haben die meisten nachher Strahlen im Gesicht und erzählen, was sie alles gemacht haben aus ihrem Leben. Ich glaube, wenn sie mit gutem Gefühl und einem guten Rucksack, das muss nicht die französische Revolution à discrétion aus dem FF her gesagt sein, aber gelernt, wenn man sich mit einem historischen Thema auseinandersetzt, dann sind die nachher bereit, was auch immer sie später im Leben interessieren wird, eigenverantwortlich sich zu erarbeiten, im Austausch sein mit anderen und weiterkommen.
Auch da, egal ob Lehrmittel, eigene Lernaufgaben, eigenes Dossier zusammengestellt, für mich geht es darum, ist der Funke selber entzündbar bei den Kindern und Jugendlichen oder können wir ihn ein bisschen mit anzünden und kann die Flamme erhalten bleiben? Das sind für mich die springenden Punkte im Unterricht.
Absolut. Und so ein grausames Beispiel wäre, da passiert irgendetwas auf der Welt, in Israel, in der Ukraine, wo auch immer, es können auch Naturkatastrophen sein. Und dann kommen Kinder morgen und sagen, sie haben sie auch gesehen. Und sagen, ja, das ist traurig und so weiter. Aber wir müssen zuerst noch den Ersten Weltkrieg fertig machen. Also wenn dann eben auch die Bücher dann die vorgegebenen Kanonen dazu beitragen, das war eben der Funke, den die Kinder häufig eben schon noch mitbringen. Man muss einfach die Ohren haben dafür. Wenn dann unsere Lehrmittel und unsere Strukturen, Grammar of School, dazu dienen, dass man die Funken abwürgt und immer ein gutes Wasser darüber schiessen, dann finde ich es schade. Der Lehrplan 21 hingegen, der lädt ja praktisch alles zu. Das ist ja der Versuch eines Abbildes der ganzen Welt. Also man kann im Unterricht nicht beliebig machen, das würde ich ja nicht sagen, aber inhaltlich kann man fast alles, was irgendwo mit Lebensweltbezug von den Kindern etwas zu tun hat, kann man irgendeine Kompetenz oder eine Kompetenzset aus dem Lehrplan 21 zuweisen. Und dann sind wir wieder mit dem Punkt, wo ich mit den Lehrmitteln auch vermisse, die fächerübergreifende Thematik. Die meisten Lehrmittel in NMG und in Räumen Zeiten passiert etwas im Moment, aber sonst sind sehr viele Lehrmittel einfach noch an ein Fach gebunden und die Welt besteht nicht aus Fächern. Und das ist weit ein Grund, warum es sich manchmal einfach lohnt, mit eigenen Aufgabenstellungen, mit eigenen Forscherfragen mit den Kindern unterwegs zu sein. Und dann ist es gerade relativ wurscht, ob es jetzt in Geschichte, Ethik oder Deutsch ist.
Das wäre eben eh mal ein Podcast-Folge, glaube ich, weil ich als Improvisationsschauspieler finde es furchtbar, dass wir noch ein bisschen ins Deutsch gehören. Aber das Musik und das BG hat ein eigenes Fach bekommen. Aber das ist ein anderes Thema.
Das wäre aber auch spannend.
David, als Schlussfrage, weil es ist die beste Lernaufgabe, die du je gestellt hast, wo du dich gerade jetzt kannst erinnern?
Also ganz konkret, vom Namen her? Also,
oder einfach so generell?
Vom Typ her?
Ja.
Eine, die mit einer kleinen Frage, die wenig drin hat, eigentlich wahnsinnig viel auslöst, viel Denken auslöst.
Hast du ein praktisches Beispiel, das du gerade noch vor Augen hast?
Ja, eine, die bei den Schülern immer viel ausgelöst hat und die zum Teil auch recht lang in der Bearbeitung gegangen ist, ist eine ganz einfache Frage. Also Frage, es ist mehr so ein bisschen Storytelling noch. Es geht um 1923 in Berlin, werden in einem Gebäude zwei fiktive Buben geboren. Der eine in einer deutschen Familie, der andere in einer jüdischen Familie. 1930 mit 7 werden die beiden eingeschult. Und wenn sie in die dritte Klasse kommen, fährt sich ihr Leben an, auseinanderleben. So, das ist so ein Storytelling. Das habe ich aufbereitet mit einem Bild, mit einem Stadtplan von Berlin aus den 1920er Jahren, mit einem kleinen Radiobeitrag von Berlin, den man dort findet. Und dann kriegen die beiden Buben auf den 10. Geburtstag ein Tagebuch. Und dann können sich die Klasse entscheiden, wollen sie das Tagebuch von dem jüdischen Buben oder vom deutschen Buben. Der eine heisst Isaac, weiß nicht mehr, was ist, Isaac Hirsch, und der andere heisst Josef, weiß nicht mehr, die haben denen zwei Namen gegeben. Und sie entscheiden sich, für welches Kind sie das Tagebuch quasi führen möchten. Und es gibt immer wieder Schreibkonferenzen, wo sie zusammenkommen und die Sachen weiterentwickeln. Und die Idee davon ist, dass man Weltgeschichte auf Jugendaugen aber transformiert. Also sie müssen natürlich recherchieren, was ist überhaupt passiert in dieser Zeit und das dann überlegen, könnte das ein jüdischer Bub oder ein deutscher Bub erlebt haben, wie würde der das formulieren? Und zum Teil entstehen da dutzende Seiten Tagebücher, die bis ans Ende des Zweiten Weltkriegs gehen. Und ein paar Kinder haben vielleicht nach zwei Wochen genug von dieser Arbeit und widmen sich wieder etwas anderem oder gehen zu sich irgendwie zum Zweiten Weltkrieg etwas recherchieren. Und andere haben eine riesige Freude, die Tagebücher weiterzuentwickeln. Und sie werden so richtig kleine Experten, wie eigentlich die Zeit verlaufen ist, aus dieser Mehrperspektivität. Sie sind am Schreiben, sie sind das am Transformieren in den Augen von einem Jugendlichen. Das wäre so ein Auftrag. Und erstellt Herr Nieder in einer Stunde. Mehr Aufwand hätte das nicht gegeben.
Also, so würde ich auch gerne wieder in die Schule kommen. David, danke vielmals für das Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.